Bulli, der Eishockey-Podcast. Bulli, der Eishockey-Podcast, wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode der Pulscheck für den Januar 2026 und dazu begrüße ich natürlich unsere beiden Experten Stefan und Markus. Hello, hello.
Servus.
Hallo.
Ja, ihr beiden, wir haben eine Menge zu besprechen, denn nicht nur zwei DL-Teams werden wir heute analysieren, sondern wir schauen auch zuerst einmal zum Einstieg auf ein viel diskutiertes Thema in den letzten Tagen, nämlich der Olympiakader des DEB-Teams. Danach, wie gesagt, die zwei Teams heute mit Tabellennachbarn. Zum Abschluss natürlich wie immer unser Blick auf die Tabelle und eure Top-Spieler. Ja, jetzt einfach mal in die Runde gefragt, vielleicht mit Markus beginnend. Wie hast du auf den Olympiakader geblickt, als er veröffentlicht wurde?
Ja, erstmal fand ich es ganz nett. Also wir haben ja endlich mal einige oder alle NHL-Spieler dabei und so weiter. Das ist schon eine Besonderheit, die dieses Jahr besteht. Ein bisschen war es mir dann aber auch zu viel an Hype von wegen, ja, bester Kader jemals und jetzt geht was und alle sind euphorisch, weil da irgendwie halt auch vergessen wird, dass bei allen anderen genauso die NHL-Stars dabei sind. Aber in allen gefällt es mir eigentlich ganz gut.
Stefan, dein Eindruck? Dein erster Eindruck. Wir gehen jetzt dann auch gleich die Mannschaftszeile noch durch, natürlich.
Ja, klar. Ich meine, von den Top-Top-Spielern war die Wahl relativ gering, würde ich sagen. Oder relativ klar. Und mein Gott, der Rest. Ob jetzt die Spieler A oder B dabei ist, ich sage mal ganz ehrlich, die Top-Spieler in Deutschland haben ein ähnliches Niveau. Da geht es einfach oft um Rollen und um ja auch Erfahrung und vielleicht bestimmte Sachen, die die Spieler mit in die Kabine bringen oder in ein Turnier. Und ich sage immer, am Ende muss die Mannschaft funktionieren und dann ist es nicht so entscheidend, ob es jetzt der Spieler A oder B ist. Ja.
Mhm. Schauen wir mal ins Tor. Ich habe in den letzten Tagen sehr oft gelesen, dass viele überrascht sind, ob der Nominierung von Matthias Niederberger ist ja derzeit noch verletzt. Da haben wir aber einige im Kader, die noch nicht hundertprozentig fit sind. Wie blickt ihr auf die Torhütersituation? Ich meine, ist natürlich auch sehr gut besetzt, Stefan, ne?
Ja, schon. Also ich habe ja auch schon im Pulscheck, glaube ich, im Oktober gesagt, dass für mich Niederberger in dem Moment nicht dazugehört, da es deutlich bessere Torhüter zu der Zeit gab. Er hat dann ein paar gute Spiele gemacht, sehr gute Spiele leider auch, und ich glaube, das hat ihm ein bisschen so die Nominierung gebracht. Ist jetzt seitdem aber verletzt und ich glaube, das ist halt genauso ein Spieler, der die Erfahrung mitbringt. Und der einfach auch weiß, wie es geht. Und ich sage es ganz offen und ehrlich, für mich sind Grubauer und Franz Ripp die beiden, die spielen. Grubauer die klare Nummer 1. Und ob die Nummer 3 dann ein Strahli, ein Stettmar, ein Niederberger ist, ist eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig entscheidend. Aber eben da die Erfahrung von so einem Turnier kann da natürlich auch dann schon sehr weiterhelfen.
Ja, ich denke auch, dass Niederberger da eine wichtige Rolle in der Kabine einnimmt. Also das ist einfach jemand, der war schon bei einigen Turnieren dabei, der hat die Erfahrung, der wird vermutlich auch nicht groß meckern, wenn er da jetzt kein Spiel abbekommt, weil er auf seiner eigenen Position sich das bewusst ist, dass er eben mit der Verletzung und so weiter jetzt nicht die Nummer 1 da ist. Und ja, Grubauer und Franz Ripp liefern ab, von dem her. Ich finde, das ist ein gutes Trio. Und wir müssen halt hoffen, dass Niederberger dann fit ist, um im Fall der Fälle einsatzbereit zu sein.
In der Verteidigung ging es mir zumindest so, als ich drauf geguckt habe, habe ich einen Namen auf jeden Fall vermisst, nämlich Maxi Schuber, Stefan.
Ja.
Ist halt, so wie du auch gesagt hast, und wir werden nachher noch ein kurzes Zitat von Harold Kreis hören, wahrscheinlich schon auch so ein bisschen der Grund der Zusammenstellung, dass es halt einfach Rollenspieler gibt und auch entsprechend, dass der Bundestrainer wahrscheinlich geschaut hat, wie sich auch von den Eigenschaften die Verteidigung zusammensetzt, oder? Hast du Maxi auch vermisst?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich war das eigentlich eine sichere Nominierung. Von daher hat es mich äußerst gewundert, ehrlich gesagt. Es ist breit gestreut und es ist, wir haben halt dieses Jahr das Problem mit diesen vielen, vielen, vielen Verletzten. Und ja, auch da, Kai Wissmann ist ein begnadeter Verteidiger, aber bis jetzt hat er halt überhaupt kein Spiel gemacht, die Saison. Also er hat noch nicht mal zeigen können, dass er irgendwie, dass er fit ist, dass er, also natürlich von letzter auf diese Saison wird er jetzt nicht mehr nicht mithalten können. Aber für mich unterscheidet bei ihm wirklich, dass er halt gar nicht gespielt hat. Überhaupt nicht. Und dass bei so einem Turnier dieses Leistungsprinzip, das jetzt viele rausstellen, die Kritiker und so weiter, da nicht so viel zählt wie bei einer WM, die du jedes Jahr hast, sollte eigentlich auch klar sein. Aber ein Spieler, der halt diese Saison noch kein Spiel gemacht hat und bis jetzt auch nicht spielt, ist schon krass. Aber auch da wieder, ich denke mal, dass der, also ich hoffe mal, dass er nächstes Wochenende wieder spielt. Und es gibt ja eben dieses Camp, wo auch Nachrücker dabei sind. Und da würde ich dann hoffen, dass davon einer aufrückt. Da fehlt mir aber definitiv dann spätestens Maxi Suber. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das AHL-Team da vielleicht auch gesagt hat, hey, wenn er nicht safe dabei ist, dann stellen wir ihn für die Zeit auch nicht ab, weil die AHL macht keine Pause.
Markus, wie siehst du die Verteidigersituation im DEB-Kader?
Ja, ähnlich. Also wir haben natürlich einige wahnsinnig gute dabei. Egal ob jetzt Seider, Kelble, Geibel. Also ich finde, wir haben da schon eine gute Truppe hinten drin. Aber es ist schon das, was Stefan sagt. Also bei manchen Positionen, gerade Wissmann, muss man halt überlegen, ist es so sinnvoll, ihn da jetzt zu nominieren? Kommt er auf diese Leistung, die dann erwartet wird? Weil, wie gesagt, es geht nicht einfach nur um irgendein Hauptrundenspiel oder sowas, sondern es ist halt ein Turnier. Es ist Olympia und die werden entsprechende Gegner bekommen. Von dem her wird es nicht so einfach, dass man jetzt sagt, da kann man quasi die Wiedereingliederung von verletzten Spielern mal so beginnen.
Ja. Bevor wir auf den Angriff schauen, ein kurzes Zitat vom Bundestrainer. Auf der DEB-Seite hat er gesagt, unsere Aufgabe bei der Kaderplanung war, die Rollenverteilung im Olympiateam zu definieren und aus unserer Sicht bestmöglich zu besetzen. Wir sind überzeugt mit diesen Aufgeboten und die ideale Zusammenstellung des Kaders für die Olympischen Spiele gefunden zu haben. Ja, unterstützt tatsächlich auch so ein bisschen so die Einschätzung, dass es halt da nicht unbedingt nur um Namen geht. Und wenn man auch den Angriff anschaut, Stefan, fehlt dir da jemand? Bevor wir auch da auf die Verletzten so ein bisschen schauen.
Was ich mir gedacht habe, was also ich habe fest mit Yasin Elis gerechnet, auch wenn er mir in München im Moment nicht besonders gut gefällt. Er hat einfach kein Glück im Moment. Die Abschlüsse passen nicht. Er spielt sonst alles drumherum, passt ganz gut. Die Abschlüsse passen nicht. Aber in Überzahl ist er halt immer noch ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Und das fehlt mir hier so ein bisschen. Und ich weiß, du willst gleich noch auf die Verletzten kommen, aber das passt jetzt gerade da dazu. Für mich die Riesenüberraschung in dem Kader ist tatsächlich Tobi Rieder. Weil ich nicht das Gefühl hatte, dass Harry Kreis ein wahnsinniger Fan von ihm war die letzten Jahre. Und er hat knapp irgendwie 20 Spiele und 15 Punkte oder so. Aber er hat jetzt auch nicht unbedingt vor der Verletzung wahnsinnig geglänzt. Er hat seine guten Tage gehabt und seine weniger guten Tage oder seine durchschnittlichen Tage. Er ist nicht schlecht gewesen, aber ich hätte da tatsächlich vielleicht dann, wenn es da eben um die Unterzahl geht oder so, ein Philipp Vareika eine Chance gegeben, weil der einfach dies Jahr alles richtig macht und so überraschend es klingt, aber der ist im Moment was so dieses defensive Stürmerpotenzial antrifft, in Straubing einfach eine Macht. Und da Elis oder Varejka für Rieder hätte ich wesentlich mehr gesehen als so.
Varejka hätte ich auch sehr gern gesehen. Ich finde, insgesamt macht der Sturm für mich schon Sinn. Also man kann sich schon so ein paar Reihen vorstellen und man hat so ein paar Arbeiter mit drin, ein paar, die zaubern können und die Geschwindigkeit bringen und sowas. Also die Gesamtzusammenstellung gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Aber wie du sagst, so ein paar Einzelne hätten natürlich auch noch andere Namen sein können. Also gerade bei Rieder war es für mich auch eine Überraschung, dass er dabei ist.
Ja, auch Reichel. Das ist nicht sein Jahr. Also da ist halt jetzt die Frage wieder wie bei Wissmann halt umgekehrt. Wissmann konnte nicht zeigen, was er kann und wie fit er ist und wie gut er dabei ist. Und Reichel zeigt es eigentlich nicht im Moment. Und ja, in der Nationalmannschaft hat er immer gut funktioniert. Deswegen denke ich, das wird der Grund sein, warum man ihn mitnimmt. Aber auch da ist jetzt auch nicht also ich sehe ehrlich gesagt in Überzahl halt so ein bisschen bei den Stürmern so ein bisschen die Probleme. Es kann nicht alles Leon machen. Und ja, in Unterzahl sind genug da. Da sind Sturm da, Tiffels, Tomi bin ich ein großer Fan. Wirklich Top-Nominierung, der war im Deutschland-Cup wirklich ein absolutes Energiebündel und Spieler in Köln eine super Runde. El kann auch sehr wichtig sein. Ja, aber also die größten Fragezeichen sind bei mir bei Rieder und Reichel tatsächlich.
Ja, Markus, da auch auf die paar Verletzten geblickt im Angriff. Wie siehst du da die Situation?
Ja, das ist für mich das größte Fragezeichen bei Cahun. Natürlich, da müssen wir mal schauen. In der Regel hat er Verletzungen immer ganz gut überstanden. Ob das jetzt so wieder klappen wird, werden wir sehen.
Ja, also sehe ich ähnlich wie Markus, da kennt er sich einfach am besten aus. Cahun kam immer danach wieder super zurück aus Verletzungen, hat nie viel Eingewöhnungszeit gebraucht. Ich denke, das funktioniert bei ihm schon.
Sonst noch Anmerkungen, vielleicht auch zu dem Kader, der in Bozen dann nochmal zusammengestellt worden ist. Sind da noch ein paar Spieler dabei, eurer Meinung nach, die noch eine reelle Chance haben?
Ich finde es schön, dass Veit Oswald heute nachgerückt ist in das Camp in Bozen, weil das ist eine große Auszeichnung. Spielt diese eine Wahnsinnssaison. Hätte ich eigentlich auch erhofft, dass er gleich im Camp dabei ist, weil ein Justin Schütz ist jetzt im direkten Aufbau dabei. Er spielt auch eine klasse Saison, aber Veit Oswald steht ihm nicht viel nach. Also zumindest im Camp hätte ich ihn erwartet, aber gut, passt auch so für mich. Ich finde schon, dass es, also ich verstehe die ganzen Aussagen, der stärkste deutsche Kader jemals. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir viel weiterkommen als sonst, weil wie du ja schon gesagt hast, die anderen haben auch alle NHLer dabei. Aber wir hatten, also so, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber ich sag mal, seit den 2000ern kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir jemals so gute NHLer hatten. Und also deswegen viel. Ja, eben mit JJ, mit Tim und Leon. Nur mal die drei sind halt eigentlich outstanding und einen von denen hätten wir früher gerne gehabt. Ja, Leon brauchen wir da jetzt noch gar nicht reden. Also rein JJ oder ein Tim Stützli-Niveau. Ein Rieder in Höchstform vielleicht. Oder einen Seidenberg, der halt andere Qualitäten hatte. Erhoff, aber dazu kommt halt dann noch Mo Seider in der Abwehr. Also ich finde schon, dass es soweit ich mich an die Kader bis jetzt erinnern kann, dass es der stärkste deutsche Kader ist mit Abstand.
Ja, das auf jeden Fall. Was mich bei Bozen oder im Camp in Bozen überrascht hat, ist, dass zum Beispiel jemand wie Leonhard mitgenommen wird. Also relativ junger Spieler vergleichsweise. Also ich glaube, der ist gerade erst 23. Und dass so jemandem die Chance gegeben wird, sich da auch schon ja, zu zeigen und zu präsentieren. Ich meine, besteht ja die Chance auch nachzurücken. Von dem her finde ich das eigentlich ganz gut, weil wie wir vorhin gesagt haben, es gibt genügend Namen und genügend Spieler, die man da hätte mitnehmen können. Man muss solche Leute dann quasi auch in den Vorbereitungszeiten nicht mitnehmen. Man hätte da auch ganz andere reinsetzen können. Also mir gefällt das eigentlich ganz gut.
Dann schließen wir das Thema ab und gucken in die DEL. Wir haben heute wieder für euch zwei Teams vorbereitet. Wir schauen zu den Löwen Frankfurt und zu den Iserlohn Roosters. Wir haben schon gesagt, Tabellennachbarn. Wir fangen mit Frankfurt an, um euch da draußen abzuholen. Frankfurt derzeit auf Platz 13, der Penny DEL 39 Spiele, 35 Punkte, 90 zu 154 Toren, ein Punktedurchschnitt von 0,8971 aus den letzten 5 Spielen gewonnen. Stefan, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, seitdem Frankfurt in der Liga ist, also ich kann mich noch an das erste Jahr erinnern, da war natürlich die Euphorie da, aber die hatten auch ein ganz gutes Team, fand ich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir machen dann am Ende auch so den Gefühlsabgleich, dass Frankfurt irgendwie jedes Jahr ein Stück schlechter wird.
Ja, gehe ich voll mit. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach richtig. Ja, ja, ich meine, im ersten Jahr hatten halt... Ob sich das
Gefühl bestätigt von mir. Ich meine, es sind ja nur Gefühle.
Ja, also im ersten Jahr war halt Carter Rowney mit Dominik Bock überragend. Ja, Rowney ist halt jetzt auch in einem gewissen Alter und er spielt schon gut, aber ist halt kein Vergleich von vor 2 Jahren. Und Domi Bock ist halt nicht mehr da und wurde nicht ersetzt. Und das ist, glaube ich, schon genau der Punkt, dass man die Griffe der letzten Jahre waren jetzt nicht so stark. Pfaffengut fand ich auch deutlich stärker in Schwenningen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er den Wechsel nicht so vorgestellt hat. Und ja, sonst eigentlich von der deutschen Front her, klar, dieses Jahr die zwei jungen Koses machen natürlich richtig Spaß. Finde ich auch cool. Ja, mit Kevin Bicker jetzt auch einen weggegeben. Ich weiß nicht, ob da irgendwas vorgefallen ist, aber der ist eigentlich nicht so schlecht. Ich habe mir auch die Statistiken angeschaut. Eigentlich vielleicht ein paar DL2-Spiele auch geben in Frankfurt und dann aber dann nach Mannheim abgehen und dafür einen Spieler holen, der halt auch nichts gezeigt hat. Schwierig, also irgendwie hat man da nicht so das Händchen, glaube ich. Ich meine, wer war es zum Aufstieg? Fritz Meier, glaube ich, oder? Mhm. Ja, bin ich nicht der große Fan. Aber ja, es läuft vorne und hinten. Es sind 3 Siege und 7 Niederlagen in 10 Spielen. Tokarski hat man geholt. Ich weiß gar nicht, was ich zu dem sagen soll. Der ist unter ferner Liefen. Der hat 84% mit ein paar zerquetschte Fangquote. Mhm. 5 Gegentore-Schnitt. Und minus 6,1 Expected Goals. Das ist unterirdisch. Und dann hast du halt dazu, dass du dieses Jahr auch wieder 4 Torhüter schon eingesetzt hast. Mit Rudi und Schumacher. Hat ein Spiel gekriegt. Brenner macht das, was er kann, finde ich. Also ich finde jetzt auch nicht, dass er ein überragender Torhüter ist, aber eine okay Nummer 2 fürs Mittelfeld der Liga, finde ich. Und Pankowski irgendwie, der kriegt gerade den Aufschwung. Hat jetzt zwar mit 89% 3,5 Gegentore pro Spiel. Jetzt nicht die überragenden Zahlen, aber man ist halt auch als Torwart oft nur so gut wie die 5 Mann davor. Und die lassen ihn im Moment ziemlich viel im Stich. Er ist 0,6 im Plus bei der Expected Goals. Nur bei Screens hat er die große Schwäche. Da ist er einer der Schwächsten der Liga. Aber sonst an Pankowski liegt es im Moment nicht. Ich glaube, es fehlt einfach durch und durch an Qualität. Matuschkin liefert dieses Jahr nicht so ab wie die Jahre vorher. Immer trotzdem gut. Für einen Verteidiger braucht man nicht reden. Aber der hat sich ein bisschen mehr getragen dieses Jahr, war auch ein bisschen verletzt. Ja. Ist sehr schwierig. Schlechteste Platzierung seit Spieltag 7 habe ich mir aufgeschrieben im Moment.
Ja, Markus, ist so, wenn man nach Gefühlen fragt, ich verstehe schon, da geht halt sehr, sehr viel, oder ist sehr, sehr viel los bei Stefan, was die Löwen Frankfurt betrifft. Versuchen wir mal ein bisschen zu ordnen. Die Torhüter-Situation hat Stefan schon angesprochen. Also mit 4 Torhütern ist halt schon auch ein bisschen schwierig und wenn dann die Statistiken auch nicht passen. Ich habe ja vorher schon gesagt, die Löwen Frankfurt haben 154 Gegentore kassiert, nur Dresden hat noch mehr mit 159. Ist das das große Problem der Frankfurter, einfach die vielen Gegentore? Ist es so einfach zu erklären?
Na, Gegentore ist natürlich nie gut. Das ist ja irgendwie logisch. Je mehr ich hinten kassiere, desto mehr muss ich vorne machen, um irgendwas Zählbares mitzunehmen. Und da sehe ich bei den Frankfurtern vor allem das Problem auch in der Unterzahl. Also sie haben kein gutes Unterzahlspiel mit 77,8%, haben aber gleichzeitig die meisten Strafen in der Liga. Das heißt, das geht sich nicht aus, wenn ich so viele Strafen ziehe und dann ein schlechtes Unterzahl habe, ist klar, dass daraus viele Gegentore resultieren. Von dem her, da sieht man schon auch, dass dieses Zusammenspiel einfach nicht funktioniert. Also die Defensive bzw. das ganze Team ist ja in Unterzahl auch gefordert. Funktioniert nicht so recht. Und dann ja mit den Undiszipliniertheiten dazu wird es halt einfach schwierig. Und wie Stefan gesagt hat, vorne läuft halt auch nicht so viel wie bisher. Also ja, Fröberg, Matuschkin und Brace haben so rund 25 Punkte, aber danach kommt dann halt auch erstmal nicht viel. Das heißt, auch da fehlt es einfach an Punkten.
Ja, ich würde da gerne einhaken, was du sagst jetzt mit der Unterzahl. Auch Überzahl ist 20% jetzt nicht schlecht, aber selbst in Überzahl haben sie schon 5 Shorthander kassiert. Also sie...
Ja.
Es prasselt halt irgendwie so überall rein, gefühlt. Und dazu kommt halt 46,7% Face-Off-Quote, das ist der letzte Platz in der Liga. Also der Gegner hat halt dann auch überdurchschnittlich viel Puckbesitz. Wenn dann auch noch viel reinfällt, ist es das halt so, ich sag's mal, ein Teufelskreis.
Eine fatale Kombination.
Mhm. Und weil wir jetzt gerade so schön kochen, noch eine weitere Zutat hat. Also Frankfurt hat die drittwenigsten Schüsse aufs Tor im Schnitt, nur 9,58. Was macht das mit euch?
Es reiht sich in die Analyse ein, würde ich sagen.
Fragst du das als Host oder als Fan?
Das frage ich als Zuschauer in erster Linie, ja.
ja, immerhin haben sie einen, der sehr gut schießen kann, Reid McNeil. Hat 167 km/h rausgesucht, so ein Fun Fact. Ist damit Top 5 in der Liga. Und einen, der besonders gut blocken kann. Das ist McKiernan mit 57 Blocks, Platz 4 in der Liga. Nicht so gut wie Button, ich weiß, Markus, aber.
Kam gleich der Einwand so, ja, hier. Ja, aber auch insgesamt, wenn man so ein bisschen auf die Dynamik und auch auf die Geschichte der Saison bisher so ein bisschen zurückblicken. Bei Frankfurt gab es ja auch einen Coaching-Change, also im November Tom Pokel für Tom Rowe übernommen. Hat sich da eurer Meinung nach was geändert, Markus, an dem Spielsystem oder auch einfach an dem, wie Frankfurt auftritt?
Also nicht, dass es mir groß aufgefallen wäre. Kleine Veränderungen hier und da und auch innerhalb der Reihen, aber so der gesamte Stil, würde ich sagen, hat sich aus meiner Sicht nicht groß verändert.
So ein bisschen Puckel-typisch. Die 2 Stationen vorher, wo ich ihn verfolgt habe, war auch ab der 2. Saison wirklich ein Impact zu sehen, weil, so wie ich mir aus Straubing sagen habe lassen, vom Ernst, dem lieben Kollegen.
Liebe Grüße.
Ganz liebe Grüße, ist er so ein vom Stil her eher ein Football-Coach mit einem Playbook und so weiter. Und für sowas, wenn du halt so ein festes System hast und feste Abläufe und feste Spielzüge, dann brauchst du natürlich auch die Spieler dafür, um die auszuführen. Mhm. Und das hast du, wenn du einspringst, halt in der Saison sehr selten. Das wäre ein absoluter Glücksfall. Ich finde auch, wie Markus sagt, es ist schon zu sehen und es war eine Zeit auch deutlich zu sehen und da lief es dann auch besser. Im Prinzip, dadurch, dass Dresden halt so schlecht ist, es ist eigentlich relativ wurscht, was sie im Moment machen. Für die Fans ist es nicht schön. Sie wären eigentlich so für Platz 10 schon gut, auch weil sie jetzt Schwenningen jetzt bitter im Aufwind, aber Nürnberg und Augsburg jetzt nicht hardcore drum bewerben. aber eigentlich kann man die Saison, glaube ich, so relativ abschließen und dann hoffen, dass das Pokel die Spieler einfach nächstes Jahr kriegt. Dann kann, da ist da auf jeden Fall was drin und Frankfurt hat Potenzial. Also auch jetzt, obwohl es so schlecht läuft, sie haben 88% Stadionauslastung, das ist fast 90%. Das ist zwar nicht der Top, auch nicht nah am Topwert der Liga, aber es ist jetzt auch nicht so, als ihnen die Zuschauer weglaufen. Also da ist schon Potenzial da, aber sie brauchen besseres Händchen bei den Transfers. Vielleicht hilft da Puckel dieses Jahr mit.
Mhm.
Aber ich würde mal sagen, diese Saison, glaube ich, können sie mal einen Haken dran setzen. Ich würde den Jungen ganz viel Zeit geben, weil das investiert, dieses Invest lohnt sich immer. Und deswegen eben auch, warum man Bicker weggegeben hat, hätte ich nicht gemacht. Ich glaube, der kann schon noch für ein, vielleicht jetzt nicht für ein Top-Team, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber für ein Team außerhalb der Top 6 kann der schon ein richtiger, guter Rollenspieler werden.
Mhm.
Ja, mal gucken. 4 in Folge verloren. Hand in Hand mit dem AEV.
Über die sprechen wir dann nachher noch, weil ich meine, wir sind jetzt da in dieser Zone. Wir machen mal kurz einen Gefühlsabgleich. Also ich habe ja gesagt am Anfang, die werden jedes Jahr ein bisschen schlechter gefühlsmäßig. Wenn wir letzte Saison vergleichen an 39 Spielen, haben die Löwen Frankfurt 50 Punkte gehabt und waren auf Platz 11 der DEL. Also auch da abgerutscht. Also hat sich zumindest das Gefühl so ein bisschen bestätigt. Markus, was kannst du denn den Fans der Löwen mitgeben? Was Positives vielleicht? Stefan hat jetzt schon einige Sachen gesagt, ist allerdings ist auch ein bisschen nach vorne geblickt. Gibt es irgendwas Positives, was du siehst in Frankfurt?
Ich glaube, das Positivste hat der Stefan schon gesagt, nämlich, dass Dresden noch schlechter ist. Also ich glaube, man darf sich nicht darauf ausruhen, weil es sind auch nur 12 Punkte. Das
ich wollte gerade sagen, sind so weit weg. Also ich meine 12 Punkte, ne? Das ist jetzt, klar, das hört sich jetzt sehr viel an, ne? Aber
in 13 Spielen.
Ja.
Kann sich schon noch ändern. Ja, aber die Ansätze sind da. Also ich glaube, man muss sich einfach wieder ein bisschen auf seine Werte besinnen und Strafen weglassen, an den Feinheiten arbeiten, dass du da einfach nicht mehr so viel Tore kassierst, die Goalies aufbauen, auch mental natürlich. Ich meine, es ist für die auch nicht schön, wenn sie die ganze Zeit die Buden vollgeschossen bekommen und die Spiele verlieren. Ja, am Team ja. Arbeiten einfach. Also Qualität fehlt ja nicht zwingend, aber ja, die Abstimmungen feiner hinbekommen und dann stabilisiert sich das auch wieder. Also die Saison überstehen und dann nächste Saison tiefer reingehen.
Ja. Wir blicken voraus. Bitte.
Zur Einordnung nur kurz, weil du sagst, es sind nur 12 Punkte. 12 ja. Punkte wären 4 glatte Siege, mehr als Frankfurt. Und Dresden hat die ganze Saison 39 Spiele, also dreimal so viel wie noch verfügbar ist, 5 Siege geholt nach regulärer Spielzeit. Also man mag mich lügen, strafen und aber ich halte das. Also ich habe noch am Samstag gedacht, hey, wenn die heute dieses Outdoor-Game gegen Berlin gewinnen, das Wintergame, dann könnte es nochmal so einen Ruck geben. Dann wären es jetzt auch noch 9 Punkte und dann hätte ich gesagt, mal abwarten. Aber ich glaube eher, dass Frankfurt sich noch weiter entfernt und auch sich wieder fängt ein bisschen. Die Pause ist da vielleicht auch gar nicht schlecht, den Kopf nochmal frei zu kriegen. Aber ja, es ist Nummer 1 Center für nächstes Jahr, halte ich dafür ganz, ganz wichtig.
Mhm. Ja, wir sind da trotzdem immer positiv gestimmt und versuchen da auch bei solchen Tabellenabständen so ein bisschen das richtig auch einzuordnen. Wir schauen voraus. Ja, spielen gegen deine Augsburger als nächstes, Markus. Also in Augsburg. Ich mache jetzt mal den Bogen ein bisschen weiter bei Frankfurt, weil das Programm wirklich schon richtig krass ist. Also in Augsburg, dann zu Hause gegen Ingolstadt, in Straubing, dann zu Hause gegen Berlin und dann in Köln. So, also das ist schon hartes Programm, Markus, oder?
Ja. Definitiv. Also das einzige Spiel, wo ich ihnen da Chance ausrechne, ist das in Augsburg. das sind so typische Spiele, wo man aus Augsburger Sicht immer sagt, ja, da müssen wir jetzt aber die Punkte holen und wir machen es nie. Von dem her sehe ich die Chancen dafür.
Aber Augsburg muss da punkten bei dem Spiel, also auf der anderen Seite. Das muss man ja auch sagen.
Ja, ja, genau. Aber machen wir nie in solchen Situationen. Deswegen könnte schon gut für Frankfurt ausgehen. Aber die anderen Spiele sind halt hart. Also Straubing, Ingolstadt, Köln, boah, da sehe ich eigentlich nicht viele Punkte für Frankfurt. Das heißt, wenn sie das gegen Augsburg auch noch verlieren, könnten das ganz bittere 5 Spiele werden.
Deswegen, Olympiapause kommt dann, glaube ich, ganz gut. Also, wenn man jetzt auch Dresden anschaut, 16. in München, dann zu Hause gegen die Adler, Iserlohn ist gut drauf im Moment und dann nochmal nach Ingolstadt, zwischendrin Wolfsburg, aber auch Ingolstadt, Adler und Iserlohn. Schaut nicht so viel besser aus. Also sagen wir mal so, Platz 14 wird es nicht mehr. Nach oben ist vielleicht noch ein bisschen was drin, aber es sind auch 15 Punkte auf dem 10. Platz. Also ich glaube, die sind ein bisschen gefangen im Niemandsland für die Saison.
Markus, dein abschließendes Resümee. Wo geht's hin mit Frankfurt? Stefan hat es gerade schon gesagt.
Ich sehe das eigentlich ganz genauso. Platz 13 bleibt fix. Auch wir werden jetzt gleich auf Iserlohn eingehen, weil ich Iserlohn da viel, viel stärker sehe. Ja, und Dresden wird es vermutlich nicht packen, auch wenn es eine witzige Sache wäre.
Ja, eine perfekte moderative Brücke, Markus. Vielen Dank dafür. Wir schauen zu den Iserlohn Roosters. Sind derzeit, um euch da draußen abzuholen, auf Platz 12, 39 Spielgespiele, 41 Punkte, 95 zu 128 Tore. Einen Punktedurchschnitt über 1, nämlich 1,051. Und ihr hattet es schon ein bisschen angesprochen, 3 aus 5 gewonnen zuletzt. Und Markus, ich glaube, wir unterhalten uns ja auch privat öfters mal über die Liga, wenn wir so vor ein paar Wochen noch in anderen Pulschecks über Iserlohn gesprochen hätten, hätten wir wahrscheinlich ähnlich gesprochen, beziehungsweise wären wir zu einer ähnlichen Analyse wie bei Dresden vielleicht so ein bisschen gekommen, vielleicht ein bisschen besser noch, aber trotzdem wird es in die gleiche Richtung gegangen sein. Ist es richtig?
Definitiv. Also Iserlohn war ordentlich abgeschlagen, meiner Meinung nach. Ich habe mir aus Augsburger Sicht gar keine Gedanken um den 12. Platz gemacht. Also es war immer so, okay, vielleicht wird man 10., aber sonst ist der 11. fix. Und jetzt steht Iserlohn kurz oder knapp hinter Augsburg. Hat eine Wahnsinns Erfolgsserie, würde ich schon fast nennen, jetzt eben hingelegt. Wie du gerade gesagt hast, 3 aus 5 oder auch 4 aus 6. Das ist schon echt ordentlich. Und ich finde, da gibt es ganz interessante Entwicklungen einfach. Gerade weil man ja auch die Goalies verlängert hat und sowas, wo dann auch schon so ein paar geunkt haben, naja, irgendwie die einen hätten da lieber einen starken Ausländer gesehen oder sowas. Aber ich finde auch Jeneke zum Beispiel ist wieder stabiler geworden. Er ist gerade so bei seiner 90% Fangquote, was für den Bereich okay ist. Und auch Fischbuch oder so, da kommt irgendwie wieder mehr. Ich habe das Gefühl, da ist wieder ein bisschen Energie da ist Leben da. Und ja, die kämpfen um jeden Punkt.
Ja, so das Gegenteil zu Frankfurt. Frankfurt die schlechteste Platzierung seit Spieltag 7, Iserlohn die beste Platzierung seit Spieltag 6. Also so ein bisschen gegenläufig. Gehe voll mit. Seit unserem letzten Pulscheck 9 Spiele, 5 Siege. Das ist Platz 6 in der Tabelle, wenn man sie danach richten würde. Schade, dass Hane seine Leistung nicht halten konnte. Der ist jetzt bei minus 5,7 Expected Goals. 89%, ein bisschen drüber. Also die Torhüter sind nah zusammen, aber bei den Expected Goals trennt sich es halt da sehr krass. Also Hane ist fast bei minus 6 und Jeniger bei plus 2,5. Das ist schon deutlich. Beide sind bei Screenen sehr anfällig und Jeniker ist aber lateral, also von links nach rechts sehr stark, also Nummer 2 in der Liga. Ja, sonst, was gibt's zu sagen über Iserlohn? Fairstes Team der Liga.
Mit und damit Abstand. Auch gegenläufig zu Frankfurt?
Ja, stimmt.
Unfairstes und fairstes, also es ist schon auffällig.
Ja. Ja, ja, gut. Ich sage, wenn man so weit unten steht, ist ist es gar nicht so toll, wenn man das fairste Team der Liga ist, weil da sollte man kämpfen und rackern und da muss man dann auch Körper spielen. Gerade gegen die oben sollte man da wirklich voll in den Körper gehen, weil die, also ich will jetzt nicht jemanden Verletzung oder unfaires Spiel andichten, dass es gut ist oder so. Aber du solltest deine Grenzen da auf der Grenze immer reiten, weil die Top-Teams wollen sie nicht verletzen. Da geht es jetzt auch Richtung Playoffs und so weiter. Dann ziehen die vielleicht auch mal zurück und so. Und wenn das im Rahmen bleibt, dann passt es auch. Vielleicht reiten sie diese Grenze perfekt.
Oder sie haben Angst vor ihrem schlechten Unterzahlspiel.
Das ist richtig, das lasse ich dir dann gerne, weil da hast du Erfahrung mit. Aber auch die Face. Oh, sorry, ich bin heute wieder so auf Krawall gebürstet. Aber ich kann nicht sagen, München ist noch schlechter als Augsburg im Moment übrigens von der Quote, wenn du so die letzten 10 Spiele anschaust. Face-off-Quote 49% ist Platz 9, da ist man so in der Mitte. Stadionauslastung ist wie immer stark bei 93%, das ist natürlich toll. Und ein Shoutout mal an den Podcast aus Iserlohn, Kühe, Schweine, Iserlohn. Ich habe da in die Freitagsfolge mal reingehört. Die war richtig stark, mit Fritz Meier eben auch. Und da wurden über Sachen auch geredet, wie Fischbuch, hast du schon angesprochen, Topscorer des Teams im Moment, 15 Tore, ist sehr gut. Gerade wenn man da unten drin steht. Man munkelt ja den Wechsel nach Köln. Und Fritz Meier hat gesagt, eben, sie sind da in die Vollen gegangen, haben sozusagen die Hosen total runtergelassen, haben ein mehrjähriges Angebot vorgelegt. Und ich finde es klasse, wenn man als Vereinspodcast seine Möglichkeiten so ausnutzt. Es gibt viele Podcasts in der Liga, die wie wir einfach so über den eigenen Verein sprechen, so wie wir über die ganze Liga. Jetzt können wir natürlich nicht in der ganzen Liga die Leute für unseren Pulscheck hier rausziehen. Aber wenn du ein Vereinspodcast bist, dann kannst du das schon. Und wenn du dich geschickt mit dem Verein natürlich anstellst, es gibt ja auch Vereine, die da nicht mitarbeiten wollen, sagen wir es mal so. Und die machen das wirklich klasse. Und da erfährt man dann ganz tolle Sachen. Auch Eisenmenger hat er sehr gelobt. Ist jetzt bekannt in der Liga, auch nicht unbedingt als Topspieler. Und die haben gedacht, oh, warum holen sie den jetzt wieder? Und er sagte einfach, der ist im Penalty-Kill und im Bulli-Spiel unheimlich stark. Und das bringt einfach Erleichterung für die Topspieler. Und du musst sie dann nicht mehr so überspielen. Und das ist genauso das Problem dieser Bottom, sagen wir mal, Six-Mannschaften. Geht da jetzt über Platz 10 raus quasi, weil die ja noch so ein bisschen zusammenkören, finde ich, so 8-9 noch dazu, dass die dann erste und zweite Reihe oft so überspielen müssen, dass sie dann das Spiel danach wieder verlieren, weil das halt gekostet hat. Und ich glaube, davon profitiert Iserlohn schon sehr stark. Man hat das System mit dem Trainer jetzt, glaube ich, besser verstanden. Und ja, also vor Dezember habe ich schon gedacht, so, wo haben die ein Glück, dass Dresden noch schlechter ist. Aber im Moment könnte ich mir gut vorstellen, dass die den AEV noch holen. Platz 10 ist schon noch ein Weg und ich mag den Stil, den Nürnberg spielt. Deswegen würde ich persönlich hoffen, dass Nürnberg sich da durchsetzt, aber 9 Punkte setzt da auch nicht aus der Welt.
Markus, ja, Markus, ich habe mir ja genauso wie ihr beiden so ein bisschen Gedanken gemacht und wenn man dann auch die Topspieler so ein bisschen rauszieht, finde ich, ist man da schon bei einem gewissen Gerüst, das man in Iserlohn findet oder was auch vorhanden ist. Jenike Okbekele Fischbuch würde ich jetzt mal da nennen. Ist es was sich halt einfach auch in der Saison entwickeln hat müssen?
Ja, kann gut sein, dass da die Abstimmung ein bisschen gebraucht hat. Also gerade Okwiekile habe ich mir auch rausgeschrieben, der ja mittlerweile zeigt, dass er hinten stabil sein kann, aber auch ein Auge für diesen letzten Pass hat. Also er hat nicht umsonst irgendwie 25 Assists gut geschrieben, weil er dafür wirklich prädestiniert ist. Aber trotzdem ist er halt hinten sehr stabil, was ich finde. Ja, das findet man gar nicht so häufig, dass jemand offensiv so gut mitspielen kann und dann aber hinten eben auch wenig zulässt. Also plus minus steht auch bei plus 5, zeigt auch, das passt schon alles, was er macht. Und so hast du eben deine drei Aktivposten, einen im Sturm, einen in der Verteidigung und dann eben der Torwart, die schon ein gewisses Gerüst bieten können auf jeden Fall.
Ja, ich überlege gerade. Ja. Zum Vergleich zu letztem Jahr, Okwiekile hat jetzt drei Viertel der Saison gespielt und hat jetzt exakt so viele Punkte wie in der ganzen Saison letztes Jahr. Also da ging schon nochmal ein Schritt nach vorne. Ist natürlich ein Riesenbrett, dass sie den wieder quasi zurückbekommen haben, obwohl er gar nicht weg war. Für mich einer der besten deutschen Verteidiger im Moment auch. Fehlt irgendwo auch so ein bisschen Richtung Olympia, so die Wertschätzung. Ich bin ja immer so nach der Suche, so nach was, was mich selber so erstaunt und hoffe, dass es euch HörerInnen auch erstaunt. Boland hatte ich jetzt nicht unbedingt für den defensiv stärksten Stürmer gehalten. Ich habe den einfach sehr flink und als Torschütze im Kopf. So ist er bei mir eingeordnet. Da hat es mich sehr überrascht, dass das der beste blockende Verteidiger der Liga ist. Er hat 34 Blocks. Das ist schon sehr, sehr stark. Und wenn du dann in der Top-Reihe so jemand drin hast, das ist halt wie ein dritter Verteidiger. Das kann dir schon auch viel bringen. Das war ich sehr überrascht.
Special Teams, Stefan, sind glaube ich auch ein Thema in Iserlohn, ne?
Ja, Markus hat schon ein bisschen gespoilert. Wenn ich sagen darf, Platz 13 vorm AEV im Penalty Kill, 73-86.
Du kommst jetzt alles wieder zurück.
Alles, was du uns angetan hast, die ersten drei Monate.
Das nee, war ich meinte jetzt
eigentlich gar
dich,
nicht
Stefan.
So gemeint. Achso, du, so rum.
Weil der Markus schon so geschaut hat, so, ja.
Diese Saison zumindest nicht, da bin ich sicher.
Ja.
Nächste Saison ist nächste Saison, das ist mir jetzt egal. Nein, aber das war tatsächlich gar nicht so gemeint. Es ist einfach faktisch. IV ist im Moment auf dem letzten Platz, Iserlohn ist knapp davor, auch nicht viel. 73-86 und Powerplay ist bei 18-37. Generell finde ich, fallen in der Liga unheimlich viel Tore dieses Jahr. Und das Penalty Kill ist nicht so stark wie die Jahre davor. Also da hatten wir immer wieder Mannschaften, die an den 90% dran waren und auch jetzt nicht wenige. Und das Gros der Liga hatte ich irgendwie so bei 82-83%. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, dass dieses Jahr das so auf jeden Fall unter 80 ist, die Mitte. Sozusagen. Mhm. Kann es mal kurz nebenbei nachschauen, und Markus kann gern weiterführen.
Naja, also muss ich dir vollkommen zustimmen. Man hat ja schon immer so im Kopf, an die 90% Unterzahl sollte man schon rankommen. Genauso wie so diese 20-21% Powerplay immer irgendwo in den Köpfen rumschweben. Und da sind wir in Iserlohn natürlich ganz weit weg. Aber wie du sagst, in der ganzen Liga sind wir beim Unterzahl, glaube ich, deutlich niedriger. Beim Powerplay, glaube ich, ist es ähnlich wie sonst auch. Es gibt einige Teams, die da gar nicht abliefern und dann gibt es Köln mit 35% oder was sie gerade haben. Mhm. Da ist es, finde ich, immer eher so ein bisschen momentumsabhängig auch. Aber Unterzahl ist auffällig schlecht, ja.
Ja, Mannheim ist in Überzahl jetzt ein bisschen besser als Köln, 31-48, Köln mit 31-40, also super nah zusammen. Das
sind super krasse Werte auch.
Ja, das ist wirklich stark, also das ist krass. Und wenn man jetzt schaut, Entschuldigung, das Schlusslicht einfach, 16:38 und Berlin 16:67, also da knapp davor. Und Penalty Kill ist, wie ich das Gefühl hatte, der fünfte, Dresden, hat 79:84.
Ja.
Dann kommt drei Mannschaften, Köln, Straubing und Ingolstadt. mit 81,5 bis 82,5. Und dann ist Wolfsburg mit 85 erstplatziert. Also das ist alles so 3-5% unter dem, was wir so in den Jahren vorher hatten. Das ist schon bemerkenswert. Ja.
Auch da wieder der Blick zurück auf letzte Saison. Iserlohn letztes Jahr nach 39 Spielen auf Platz 12 mit 37 Punkten. Also ja, so ein bisschen besser geworden, was die Punkte betrifft. Aber trotzdem, wenn wir jetzt auch mal so ein bisschen da auch vorausblicken, Iserlohn in den nächsten Spielen erstmal zu Hause gefordert gegen die Grizzlies Wolfsburg, dann in Köln, in Dresden und dann zu Hause gegen Straubing und dann nehmen wir das Spiel noch vor Olympia mit, da sind sie zu Hause dann gegen die Adler Mannheim. Auch da die Frage, auch wenn wir jetzt so ein bisschen den Ausblick mit reinnehmen an euch beiden, wo geht's denn hin mit Iserlohn? Also ich habe da schon jetzt wildeste Sachen gehört mit Pre-Playoffs, geht noch weiter nach oben. Ich meine, der Trend spricht natürlich schon ein bisschen dafür. Wo ordnet ihr beide die Roosters ein? Ich glaube, vorher hat Stefan angefangen. Markus, let's go.
Ja, als Augsburger habe ich natürlich Angst vor dem, was da aus Iserlohn kommt.
Schön, dass du meine Frage für nachher schon vorweg nimmst, weil das wäre tatsächlich die Frage gewesen, wie viel Angst du vor den beiden Teams, die wir jetzt heute besprochen haben, noch hast.
Ja, vor Frankfurt, wie gesagt, nicht so viel, aber vor Iserlohn schon ganz ordentlich. Also ja. Jetzt auch, was das nächste Programm angeht, also in Wolfsburg, Dresden kannst du auf jeden Fall dir was ausrechnen. Und wenn man mal so die Historie anschaut, dann hatten sie ja auch einen Sieg gegen Berlin, einen Sieg gegen Straubing. Also das zeigt auch, was in dem Team drin steckt. Das heißt, potenziell würde ich für die nächsten Spiele gar nicht sagen, die sind alle verloren oder sowas, da kommt nichts mehr, sondern ich traue Iserlohn schon zu, dass sie auch in diesen Spielen bis zur Olympiapause jetzt noch genug Punkte holen, um Augsburg zu überholen. Also das ist tatsächlich, auch weil ich ja den Trend von Augsburg hautnah miterleben darf und diese hervorragenden Quoten live auf dem Eis sehe, die da Stefan jetzt gerade alle zitiert hat, also realistischerweise muss ich aktuell sagen, Iserlohn wird den Sprung auf Platz 11 schaffen. Ob Platz 10, es ist dann natürlich noch mal ein Stückchen weiter, dann noch drin ist, wird sich zeigen, wie es nach der Pause weitergeht. Aber 11 auf, ja, kann gut möglich sein.
Also ich glaube, Platz 11 Iserlohn und 12 Augsburg würdest du unterschreiben auch insgesamt, oder?
Ja, also wenn es nicht Platz 10 wird, ganz ehrlich, dann ist es vollkommen egal, solange du nicht 14. bist. Das ändert rein gar nichts, deswegen, ja.
Stefan.
So. Ja, ich mache einen Hot Take. Ich sag, zur Olympiapause hat der AEV den 10. Platz.
Und jetzt geht's
los. Wo kommt denn das her?
Nürnberg 11, Iserlohn 12, weil Nürnberg spielt jetzt in Mannheim, daheim gegen München, dann gegen Augsburg, dann in Köln und in Straubing. Au. Also ganz ehrlich, ja klar, es ist jedes Spiel machbar. Ich möchte den Nürnbergern jetzt nicht schlecht reden, aber München ist im Moment nicht so schlecht drauf. Mannheim ist wahnsinnig gut drauf, aber die haben halt immer was im Petto. Köln schießt im Moment alles weg. Straubing ist auch sehr gut drauf. Da ist eigentlich nur das Spiel gegen AEV. Und jetzt sagen wir mal, sie verlieren das gegen AEV, dann reicht ein weiterer Sieg vom AEV, um den Platz 10 zu kriegen, wenn meine These stimmt, dass sie vielleicht sogar komplett ohne Sieg aus den 5 Spielen gehen. Es wäre bitter, aber es ist im Bereich des Möglichen. Also ich kann mir vorstellen, dass sie gegen Augsburg gewinnen, aber ein Selbstgänger wird es halt auch nicht, wenn du da mit 5 verlorenen Spielen in Folge oder so die empfängst. Ja, vielleicht eben das Zünglein an der Waage, dass es zu Hause ist. Mhm. Aber so als Hot Take ist da, glaube ich, gar nicht so hot.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über in die Tabelle. Also wir haben ja jetzt schon einiges auch gesagt. Also ich glaube, unten haben wir schon relativ gut beleuchtet. Was ist euch sonst noch so aufgefallen seit dem letzten Pulscheck? Der ist jetzt noch gar nicht so lange her, aber trotzdem hat sich ja schon ein bisschen was geändert, Markus.
Ja, also ich fand interessant, dass dieser Wandel von Straubing und Ingolstadt von ganz oben quasi jetzt schon in Richtung Platz 6 geht. Mannheim, München dafür und natürlich Köln. Also was Köln gerade macht, ist wirklich Wahnsinn. Da geht nichts vorbei. Von dem her, es ist eigentlich schon ein bisschen wie erwartet oder wie wir am Anfang der Saison vermutet hatten. Es pendelt sich so langsam in die Richtung. Auch dass das Straubing das vielleicht nicht auf ewig halten wird oben. Von dem her, ja, wir gehen aufs Ende der Saison zu.
Ich finde, Stefan, was auffällig ist, weil wir jetzt gerade auch Köln, ich meine, wir müssen kurz über die Kölner Haie sprechen auf jeden Fall. Torverhältnis 151 zu 100 auf Platz 1. Schon auch interessant, oder?
Ja, relativ viel Tore kassiert, auch sehr viel geschossen. Ja, also.
Das ist Rock'n'Roll-Eishockey einfach, oder? Was sie spielen gerade.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Ich habe so ein bisschen Ingolstadt-Vibes von letztem Jahr. Nicht ganz so heftig, aber sie sind halt auch die einzige der Top-Teams, die da komplett ohne Verletzungssorgen durchmarschiert ist. Mannheim jetzt auch nicht wahnsinnig viel, aber haben schon immer mal wieder Ausfälle jetzt auch gehabt. Ingolstadt, da passt es hinten nicht ganz. Also die fangen einfach zu viel Tore da. Da hat Köln nochmal das Extra an den Prozenten hinten drin. Es ist generell einfach geil, dass der zweite bis zum fünften irgendwie 4 Punkte sind. Und aber generell zeichnet sich auch das ab, was mein Gefühl Anfang der Saison war, dass diese Schere einfach auseinandergeht. Vom fünften auf den sechsten sind es jetzt schon 8 Punkte. Dass die Eisbären da nicht unter den 5 sind, ist natürlich verwunderlich. Aber auch, ja, München hast du auch angesprochen. Für München läuft gerade sehr viel richtig in der Wahrnehmung, weil sie sind so raus aus allem Gossip, aus allem Gesprächen und können sich wirklich auch voll auf sich konzentrieren, weil alle, ja, wahnsinnig, die Haie marschieren da vorne weg und Mannheim hat eh den besten Kader der Liga und Ingolstadt macht so viel Spaß in der Offensive. Und Straubing, die haben wir eigentlich quasi gefühlt gar keinen mehr auf dem Eis und gewinnen trotzdem Spiele. Und die Eisbären sind ja eigentlich eh Meister, wenn sie alle zurückhaben. Und über München spricht so gar keiner. Also das kann schon in die Karten spielen. Wenn du München anschaust, sie haben gegen die Berliner ein positive Bilanz, haben kein Spiel gegen Köln verloren, haben gegen Mannheim man hatte auch 6 bis 8 Verletzte über die ganze Weihnachtszeit und es fällt halt nicht so auf, weil halt Akademiespieler wieder aufgefüllt haben. Aber Mannheim und Berlin war man auf keinen Fall die schlechtere Mannschaft und gegen Mannheim hat man auch schon gewonnen dieses Jahr, genauso gegen Ingolstadt und gegen Straubing. Also München hat so alle Top-Teams bis jetzt geschlagen und es könnte denen wirklich in die Karten spielen, dass sie keiner beachtet im Moment. Und sie sind halt schon wirklich durch tiefe Mist gegangen dieses Jahr. Und das kann schon weit führen. Ich weiß nicht, ob sie Meisterpotenzial haben. So weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Aber ich glaube, sie fühlen sich ganz gut in der Rolle, gerade so vor sich hin wurscheln zu können, ohne dass groß jeder drüber redet.
Markus, beachtest du München auch nicht?
Nee.
Wer?
Es ist mir nicht bekannt, dieses Typ.
Die Österreicher halt.
Aber ist es tatsächlich ein bisschen so, wie Stefan sagt? Weil ich finde, da ist schon ein bisschen was dran, weil so die Themen, die gehen tatsächlich so ein bisschen an München auch vorbei. Jetzt abgesehen von der Top-Leistung von Antoine Bibot muss man ja auch immer ein bisschen herausheben oder nicht nur ein bisschen, das muss man herausheben, ist ja auch so ein bisschen der Faktor gewesen, auch der zeitliche, dass München da wieder ein bisschen in die Spur gefunden hat. Aber ist das was ein Team auch gut tun kann, dass man halt einfach so, also gefühlsmäßig über viele andere mehr spricht? Ich meine, wir sprechen bei München über den Tabellendritten.
Ja, es ist definitiv immer gut, Ruhe zu haben. Also wir kennen das ja gerade auch aus Köln ganz oft, wenn dann die Transfergerüchte eintrudeln und solche Sachen und dann wird es irgendwie, ja, gibt's Unmut in der Kabine oder sowas, was natürlich auch von außen oft reingerüchtet wird, also keine Ahnung, wie viel dann immer dran ist. Aber das merkt man schon, wenn es unruhig in einem Verein ist, tut es der Mannschaft selten gut. Von dem her kann ich die These, dass es München zugute kommt, dass gerade nicht so viel über sie gesprochen wird, nur zustimmen. Und ja, mei, die Mannschaft muss es ausnutzen und dann wird spätestens in den Playoffs über sie geredet werden, denke ich.
Ein guter Punkt mit Köln übrigens. Ich bin gespannt, wie lange das da noch so ruhig bleibt, weil eigentlich ist da ein Riesenumbau in der Mache. Wenn alles stimmt, was man so hört, und das sind jetzt nicht die abwegigsten, Fleischer aus Straubing nach Köln, Nöbels aus Berlin nach Köln, Tomi von Köln nach Bremerhaven, Austin eventuell von Köln nach München, wen haben wir noch, irgendjemand habe ich noch vergessen, Fischbuch von vorhin hat auch Angebot. Das sind jetzt alleine 4 Top-Spieler, die da irgendwie zirkulieren.
Auch Coach, ne? Muss man ja auch sagen.
Auch der Coach, gut, aber das haben sie super gehandelt. Also, sobald es rauskam, sofort offene Karten hingelegt, da hat man kurz einen Zinnober, aber dann ist es vorbei. Und das haben sie wirklich gut gemacht.
Ja, aber es ist ja trotzdem ein Punkt, was mit reinspielt auch.
Klar. Aber jetzt sagst du bist der mit 11 Punkten führende Spitzenreiter. Hast 12 Spiele in Folge gewonnen. Dass da so viel Bewegung drin ist, das ist jetzt nicht die Mannschaft, wo ich ein Rebuild erwarten würde. Und selbst wenn einer nicht stimmt, dass da jetzt 3 schon dann dabei wären, weil, also für mich sind Nöbels und Fleischer fix, Tomi auch, Austin und Fischbuch, mal schauen, aber das wären dann 5. Wechsel schon. Also das ist schon bemerkenswert. Mal schauen, ob das ihnen noch auf die Füße fällt, ja.
Ja, und gleichzeitig ja auch kam jetzt letztens, dass Anschitzka unzufrieden ist. Das heißt, bei den Torhütern rumort's auch ein bisschen und so. Also
kann man Juwon halten?
Ja.
Ja. Der ist schon ausschlaggebend für mich. Also seitdem Juwon da ist, sind sie konstant. Und was man diese auch sagen muss, Kamera hat sich das erste Jahr für mich wirklich auch stabilisiert. Ist für mich schon lang hochtalentierter Spieler. Wenn man im Alter noch von Talent sprechen kann, aber anhand der Möglichkeiten. Und ist aber halt immer so zwischen Genie und Wahnsinn gependelt. Und dieses Jahr kriegt das relativ konstant hin. Und das tut Köln halt sehr gut.
Jetzt haben wir unten besprochen, oben besprochen. Schauen wir mal so ein bisschen in die Mitte. Stefan hat schon gesagt, so ein bisschen eine Lücke zwischen Platz 5 und 6, Markus. Auch da schon, wir wiederholen uns, aber trotzdem müssen wir darüber reden. Eisbären Berlin auf Platz 7 ist nicht der Anspruch der Eisbären. Und ja, das Prinzip ist, dass das Team, das oben so ein bisschen fehlt, ne?
Definitiv. Da haben sehr, sehr viele Verletzungen einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich glaube, die Berliner konnten einfach ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr wirklich auf einen sinnvollen Stamm bauen und mussten so viele Spieler ersetzen. Das hat sie einfach gebrochen für den Moment. Also, und ja, dann auch sehr viele Langzeitverletzungen, also wann Spieler zurückkehren und so weiter, dauert alles, beziehungsweise fallen die ganze Saison aus und dann, ja, so viel kannst du gar nicht nachverpflichten, um das irgendwie aufzufangen. Oder Jugendspieler holen.
Auf der anderen Seite habe ich zumindest mal so auch das Gefühl und auch letzte Woche auch gesehen in München, Stefan, ich habe bei den Eisbären immer so das Gefühl, denen ist auch völlig egal, wie sie in die Playoffs kommen. Sobald sie in den Playoffs sind, ist dieses Team halt einfach erfahren genug und hat dann auch vielleicht ein bisschen ein anderes Gesicht oder zeigt ein anderes Gesicht wie in der Hauptrunde.
Ja und nein. Also ich finde schon, man muss sich auch einspielen. Und ja, Wissmann steht jetzt kurz vorm Comeback. Das wäre schon sehr, sehr wichtig. Und klar haben sie die Qualität. Aber ich habe auch vor, 2 Jahren oder so, wo sie aus den Playoffs rausgefallen sind, habe ich auch eben gesagt, ja, jetzt explodieren sie, jetzt kommen sie. 3 Jahre her. Man muss sich schon auch hinterfragen, warum das dann immer gleich so monströs schief geht. Wenn man jetzt schaut, Nürnberg hat es ja noch schlimmer erwischt gehabt. München war ähnlich schlimm dabei, aber da redet gar keiner drüber. Straubing jetzt nicht von der Anzahl, aber vom Impact der Spieler und über diese Zeit, die Spieler ausfallen, Connolly, Leslie, jetzt Allison, wahrscheinlich Saisonende, die kriegen es auch hin. Auch Nürnberg, okay, jetzt 10. Aber das ist auch immer noch im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und Berlin ist weit weg von ihren Möglichkeiten. Also da sollte man sich vielleicht mal hinterfragen, warum das dann immer gleich so explodiert. Gleichzeitig, wenn man jetzt so auf die Historie schaut, wäre eigentlich so ein Freeze vom Tabellenstand jetzt perfekt für mich.
Ich weiß schon, worauf du hinaus willst.
Es gibt 2 Gründe. Ich weiß, welchen du meinst. Also einmal war es ja klar, dass Bremerhaven jetzt Berlin erstmal überholt, weil ich habe im letzten Pulscheck gesagt, ich sehe nicht, dass sie das schaffen. Da habe ich noch auf Berlin getippt.
Ja,
aber ja, klar, natürlich wäre in der ersten Playoff-Runde dann München gegen Bremerhaven, weil es ist immer München gegen Bremerhaven oder Wolfsburg gegen München. Also eine andere Mannschaft gibt es eigentlich nicht, außer letztes Jahr.
Das hat er jetzt gar nicht gemeint.
Und glaub, was du wahrscheinlich meinst, genau. Ich gehe mal davon aus, dass Berlin die Pre-Playoffs gewinnt. Und dann möchte ich Berlin gegen Mannheim im Viertelfinale sehen. Kennt ihr diese Grafik mit diesem Hund, der in den Flammen sitzt?
Ja, hart, oder? Also es kann ja tatsächlich passieren. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, wir haben jetzt 39 Spiele gespielt, die Tendenzen zeichnen sich ganz klar ab und das ist kein unrealistisches Szenario, glaube ich, ne?
Ja, was sicher kein Team macht, dass sie das dann irgendwie sagen, so, bleiben wir doch mal lieber Dritter, weil Berlin könnte dann kommen, das ist so eine Mär, die ganz viele immer aufbringen. Aber das ist Quatsch. Ein Team will gewinnen. Die spielen da in der Top-Spitze der Athleten, weil sie Competition mögen.
Ja.
Und die fangen dann nicht an, aber als Zweiter könnte es ungemütlich werden. Also die wollen einfach, da kommt es wieder, da muss man jeden schlagen, wenn man Meister werden will. Und ich meine, weinen wird deswegen jetzt auch keiner, wenn er Berlin dann aus dem Weg geht, aber danach spielen auf keinen Fall.
Markus, was fällt dir noch so auf? Vielleicht ohne Floskeln. Wird teuer.
Schwierig, da keine Floskeln zu benutzen.
Am Ende wird abgerechnet, oder Markus?
Genau. Das Runde muss ins Eckige.
Hilfe, ja. Help me.
Ja, viel kann man da eigentlich nicht mehr sagen. Also ich traue Berlin schon auch noch zu, dass sie noch auf den 6. hochrutschen. Für Wolfsburg ist das Ganze, glaube ich, vorüber. Die müssen schauen, dass sie ihren 8. Platz halten und dann war es das. Also so wahnsinnig viel Bewegung erwarte ich da auch nicht mehr.
Ein bisschen durchmischen, aber ich glaube, die Regionen sind relativ gegeben jetzt.
Ja.
Damit zusammenhängend, weil wir jetzt ja gerade so ein bisschen über die Tabelle auch gesprochen haben, ist es ganz interessant, auf die Importsituation der Liga zu schauen, Markus.
Ja, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mal durchzugehen, wer wie viele noch offen hat. Ist ja auch immer ganz interessant. Zum 31.12. ist ja die nationale Transfer-Deadline und jetzt gibt es ja nur noch die Möglichkeit, international jemanden zu holen. Es sieht folgendermaßen aus. Mannheim ist das Team mit den wenigsten vergebenen Lizenzen. Die haben nicht nur 9 vergeben. Dann kommen ganz viele Teams mit 10 und Berlin und Augsburg sind die einzigen Teams mit 11.
Und Dresden eventuell? Muss ich mal selber nachschauen, weil es kann sein, dass ich mich da verzählt habe.
Ja, das kann bei mir natürlich auch passieren. Ich habe sie mit 10 aufgeführt, aber vielleicht fehlt auch noch jemand.
Ja, ist jetzt, glaube ich, aber auch nicht ausschlaggebend.
Sie werden vermutlich nicht noch jemanden holen, falls sie noch eine Lizenz hätten.
Ja, also Dresden geht sehr gut mit dem Geld um und ich glaube, der müsste jetzt erstmal reinkommen und dann ab Olympia dann danach halt voll reinbomben. Ich glaube nicht, dass sie dann noch in der Lage sind, was zu retten. Und das Geld, glaube ich, sparen sie sich. Interessant natürlich, dass die Eisbären voll sind. Da ist einiges an Qualität da, aber da kann man halt jetzt gar nicht mehr reagieren. Mannheim auch sehr interessant, zwei Stellen noch. Und ich sehe aber da auch nicht wirklich irgendwie Verbesserungspotenzial. Ich würde vielleicht für die Playoffs noch irgendwie einen Verteidiger für die Tiefe holen. Im Sturm hat man mehr als genug.
Ja, Not haben sie auf jeden Fall keine.
Nee, also da so ein typischer Move, Verteidiger. Ich habe auch über einen dritten Torwart nachgedacht, das könnte man auch machen, aber bei den zwei starken Torhütern, ja, das wäre zur Absicherung, wenn man sagt, man hat das Geld und hat noch zwei Lizenzen, lass uns die voll machen. Kann man machen, muss man aber aus Mannheimer Sicht meiner Meinung nach nicht. Und sonst kann man da, glaube ich, auch so weitergehen. Wolfsburg, Schwenningen, Augsburg und Nürnberg, Iserlohn haben alle noch eine Lizenz offen. Ich würde mal sagen, auch da ist das Geld eine Frage. Wer möchte da noch investieren? Ich denke auch, dass Wolfsburg da relativ gesettelt ist in den Top Ten. Vielleicht nach der Olympiapause, dass man da nochmal irgendwie einen nachholt, um das zu sicherzustellen und vielleicht in den Playoffs nochmal anzugreifen. Nürnberg hat halt ACTA geholt, deswegen haben die da eigentlich auch schon nachverpflichtet und haben schon einen Verteidiger für die Tiefe. Sonst, gut, Iserlohn, wenn man sich ausrechnet, dass man vielleicht in die Top 10 rutscht, könnte man da tatsächlich nochmal auf den Torhüter setzen. Weil Hane ist im Moment echt nicht gut, dass man da sagt, vielleicht noch eine starke 2 dahinter. Aber ich denke auch da, dass man sich das Geld spart. Und dann halt bei den Top-Teams haben wir jetzt Bremerhaven, Ingolstadt, Köln, München, Straubing. Und wenn ich da so mal durchgehe, das sind ja auch die Teams, die auch irgendwo tiefere Playoffs-Runs erwarten können und dann halt auch Verletzungen reagieren müssen. Ich hatte mal bei Ingolstadt und Bremerhaven Verteidiger so im Kopf. Ingolstadt gerade defensiv einfach anfällig. Köln, hast du angesprochen, die Situation. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man vielleicht noch einen Goalie holt. Ist hart, aber sonst, Verteidigung sitzt, Sturm ist auch da. Vielleicht noch einen großen, harten Verteidiger für die Playoffs. Kann ich mir vorstellen, Müller ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Hätte man letztes Jahr vielleicht dann auch gerne ersetzt mit der krassen Verletzung. Straubing bin ich mir relativ sicher, dass da noch ein Stürmer geben könnte, der Torgefahr bringt auch. Weil da muss man eigentlich fast schon jetzt auf den Ausfall von Allison reagieren. Und in der Verteidigung steht man eigentlich auch so ganz gut. Im Tor ist es auch okay, da könnte man vielleicht auch noch eine Absicherung holen. Aber das ist nicht so der Straubing-Move. In München ist es sehr schwierig. Also ich hoffe, dass Sinn wieder so zurückkommt, wie er kommt. Und dann würde ich tatsächlich entweder einen sehr spielstarken Center oder Forward richtig gut finden oder eigentlich eher einen Sniper noch, der die Kisten macht. In der Verteidigung und im Tor würde ich dann tatsächlich auch mit Simon Wolf gehen. Auch wenn man es letztes Jahr dann nochmal eine Absicherung geholt hat. Das glaube ich dieses Jahr nicht. Ich denke, da ist das Geld auch da, dass man da vielleicht noch was tun könnte. Die Frage ist eher, will man zwei Leute dann auf die Tribüne setzen? Ist halt, braucht man einen guten Charakter? Und vielleicht findet man da jemand, der nochmal irgendwie Tiefe bringen kann.
Das ist auch, das haben wir bei unserer Radioübertragung auch so ein bisschen drüber gesprochen. Eine Situation, wir geben ja da auch immer gerne auch Hintergrundinfos, Stefan, wie so ein maximaler Kader ausschauen kann, also die Anzahl der Spieler. Ich glaube, das ist, also mir war es tatsächlich noch nicht so geläufig. Da hast du was mitgebracht.
Ja, also ich war bei Mannheim gespannt, weil man eben zwei noch offen hat und es ist echt untypisch eigentlich. Ich weiß, dass da auch, wer war das? War das Bennett, den man eingedeutscht hat? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall hat man einen relativ breiten Kader und viele Spieler gefühlt schon. Und ich hatte was im Kopf, dass auch die maximale Kadergröße verkleinert wurde. Und das ist auch so, die wurde jetzt bis zu diesem Jahr schrittweise von 33 auf 31 geschrumpft. Und es dürfen 25 Spieler maximal sein, die nicht den Altersklassen U20 oder U23 angehören. Und da sind wir jetzt genau bei dem, wo ich dachte, vielleicht kann man einfach gar nicht mehr zwei machen, weil dann das der 26. Spieler wäre, aber man hat eben genug U20 und U23 Spieler, dass man diesen Platz noch hätte in Mannheim. Mhm.
So, da auch eine ganz wichtige Info. Wie gesagt, mir war es jetzt nicht so geläufig für euch da draußen, auch entsprechende Informationen. Dann würde ich sagen, wir gehen zu euren Top-Spielern zum Abschluss, zu euren Favorites. Und ich glaube, der Markus darf anfangen, oder?
Kann ich machen. Alles ein Backup heute.
Ja, dann passt's ja. Dann passt es ja. Dann starte doch, Markus.
Ich habe diesmal tatsächlich gar nicht so die Überraschungen rausgesucht. Ich habe mich irgendwie ein bisschen davon beeinflussen lassen, welche Spiele ich auch gesehen habe und wer natürlich die Gegner vom IV waren. Und ja, so ein bisschen die Trends. Von dem her ist es vielleicht wenig überraschend, dass ich im Sturm Liam Kirk gewählt habe. Egal, wo man gerade irgendwelche Highlights von Toren und Ähnlichem sieht, ist er eigentlich mit dabei. Er hat 9 Spiele in Folge jetzt getroffen, hat einen unfassbaren Streak, auch beim Winter Game ja gut abgeliefert, auch eine Bude gemacht. Von dem her, ja, an dem führt da einfach nichts vorbei.
37,5% Schussquote.
Wahnsinn.
Das ist ein Brett. Ist
der Typ wirklich, gefühlt kann er machen, was er will und der Puck landet im Tor.
Absolut.
In der Verteidigung habe ich Lukas Kälble genommen. Warum? Weil er für mich aktuell der Vorzeigeverteidiger schlechthin ist. Also ich weiß nicht, wie man so eine Maschine sein kann, die da so einfach steht und wirklich, es ist alles einfach dicht. Strafenmäßig muss er natürlich ein bisschen aufpassen, dass er manchmal einen Ticken drüber fällt da ja ein bisschen unangenehm auf, würde ich sagen, aber die Zahlen sprechen für sich. Also plus 27 in der Plus-Minus-Statistik, unfassbar. Und im Tor haben wir heute auch schon drüber gesprochen. Juvonen aus Köln ist einfach immer noch an der Spitze, unfassbare Fangquote, über 93%. In seinen 21 Spielen jetzt nur 3 Niederlagen. Ich finde, was mich auch so begeistert hat in seinem Spiel, er ist unfassbar schnell unten, hat die Schoner immer am richtigen Fleck, ist, steht aber auch wieder auf. Also alles, so diese ganz schnellen, kurzen Bewegungen hat er so intus, dass man sich da wirklich denkt, okay, wie soll man bei dem Goalie irgendwas reinbekommen? Ja, gefällt mir einfach richtig gut. Und U23 haben wir auch schon drüber gesprochen, nämlich Kevin Bicker. Ich finde ihn nämlich gar nicht so schlecht, wie er jetzt vorhin ja manchmal so ein bisschen ja, wie es bis vorhin ein bisschen durchkam, als Stefan über ihn gesprochen hat. Deswegen kann ich den Wechsel nach Mannheim aus seiner Sicht tatsächlich schon verstehen und auch aus Mannheims Sicht eigentlich verstehen. Weil ich finde, er war in Frankfurt, klar, jetzt nicht super auffällig, aber für sein Alter, er hat gezeigt, was er kann. Er hat auch ein bisschen gepunktet zumindest. Jetzt ist er seit 6 Spielen in Mannheim. Und was mir bei ihm gefällt, ist so die Kombination aus Härte und Geschwindigkeit. Also er schreckt da nicht zurück, er geht vorne weg. Er versucht das Möglichste natürlich innerhalb seines Rahmens. Aber da ja, sehe ich ihn eigentlich als ganz guten Spieler und erwarte mir noch mehr von ihm.
Ja, das ist also, wie gesagt, im Zusammenhang mit der unglücklichen Transferpolitik von Frankfurt. Also von Mannheim verstehe ich den Move auf jeden Fall. Wenn Frankfurt jetzt dafür einen, wen auch immer, kannst du eigentlich picken, wen du willst. Es funktionieren alle da in Mannheim gerade ganz gut. Wenn man sowas dafür gekriegt hätte, okay, aber ja, schwierig. Ja, interessante Picks und auch wieder witzig, dass wir halt auch da jetzt mal wieder in die komplett gleiche Richtung gehen. Ich fange andersrum an. Ich hatte gehofft, du nimmst Oswald als U23-Spieler. Der ist wirklich der dominierende U23-Spieler. Also 9 Spiele, 4 Tore, 7 Assists, 11 Punkte, 1,22 Punkte pro Spiel. Ist für einen U23 überragend. 23,5% Shot ist auch gut. Ich möchte trotzdem, weil ich dachte auch, du nimmst Oswald, nehme ich meine Nummer 2 noch mit rein, habe ich Nidens genommen. 6 Spiele, 1 Tor, 2 Assists, 3,5 Punkt pro Spiel und auch von der Gamescore immer eigentlich einer der Spieler, der ganz gut abschneidet und aber eigentlich nie genannt wird. Im Sturm nehme ich dann Halloran. Ist der zweite mit den meisten Punkten. Defensivstürmer finden heute ist nicht so viel Anklang. 9 Spiele, 4 Tore, 12 Assists, 16 Punkte, 9 erste Assists. Finde ich auch ganz stark und ist sicher ein Grund, warum Straubing da im Moment so marschiert. In der Verteidigung habe ich, und das ist eben jetzt so witzig, habe ich Wagner genommen. Weil, also Fabio Wagner, genau aus dem Grund, wie du sagst. Und ich habe ihn über Kelble genommen. Ich habe es auch gesehen mit dem Plus-Minus, aber mir nimmt Kelble zu viel Strafen. Und Wagner nicht. Und das war der Unterschied. Er hat auch 2 Assists gemacht, was jetzt nicht aussagekräftig ist. 58% der Zweikämpfe gewinnt er, 35 Blocks und ist so im Moment eigentlich die Säule im Münchner Defensivverbund. Ich sage extra Defensivverbund, weil offensiv Kaski und Murphy hätte man jederzeit hier auch nennen können und hätten wir auch wahrscheinlich genannt. Und deswegen finde ich es so witzig, dass wir uns jetzt beide auf Defensivverteidiger stürzen. Die beiden haben auch brutal abgeliefert und Murphy trägt die Offensive da sicher auch mit, aber Wagner die Defensive. Und Pankowski habe ich als Torwart tatsächlich genommen, weil, und das ist so ein Twitter, ich habe die Übersicht am Samstag schon zusammengestellt, jetzt hat er gestern richtig kassiert, das hat es mir ein bisschen zu hauen, aber ich habe gesagt, ich möchte ihn trotzdem nehmen, weil halt das nicht immer am Torwart liegt. Und wenn man jetzt gestern rausnimmt, hat er 5 Spiele, 2,2 Gegentorschnitt, 93% Fangquote und ist damit Platz 1 in diesen 5 Spielen. Ein Shutout, ein Assist, witzigerweise. Also in diesen 5 Spielen, wo er diese Quote zusammengekriegt hat, war keiner besser als er. Und das hat mich sehr, sehr überrascht. Und deswegen wollte ich da einfach auch mal ein bisschen Lob weitergeben. Und so oft werde ich die Möglichkeit wahrscheinlich nicht kriegen, da mal einen anderen zu wählen als Juvon, Bibo oder Franz Ripp.
Ja, sehr schön. Markus lacht ein bisschen.
Ja, es ist eine interessante Auswahl. Und ich fand eben auch bei den Verteidigern, sonst haben wir ganz oft Offensivverteidiger und da kommt immer, Verteidiger misst man ja nicht an den Punkten und sowas. Und dann auf Defensive zu gehen und sowas schon. Spannend. Also ganz ohne Absprache ist es echt immer witzig, was da rauskommt.
Ja, zeichnet natürlich eure beiden Expertisen aus, ist ja ganz klar. Und
Telepathie.
Ja. Mhm. Im Geiste.
Ja, verbunden.
Ja. Bist haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Münchner.
Oh, jetzt müssen wir schnell abmoderieren.
Schnitt.
Ich glaube, jetzt wird es Zeit. Ja, wir sind eh schon wieder lang drüber über unsere Zeit, aber das macht gar nichts. Vielen Dank an euch beide und für euch da draußen, wenn ihr Themen habt für den nächsten Pulscheck. Im Februar wird es ja auch ein bisschen anders bei uns laufen insgesamt. Da sind wir auch schon so ein bisschen am Besprechen hinter den Kulissen. Das können wir ja auch schon sagen, was wir mit Olympia machen. Da werden wir auch definitiv drüber sprechen. Liken und teilen nicht vergessen. Schaut bei uns bei Instagram vorbei und wenn ihr Themen habt, gerne zu uns. Danke Stefan, danke Markus. Und bis denn.
Ciao, ciao.
Ciao.